Ach so, müssen wir eigentlich noch mal über ASIC sprechen?
Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt gemacht? Eins oder zwei?
Wir haben zweimal unsere Hörer und Hörerinnen darauf hingewiesen, dass das bequeme Schuhe sind.
Und letzte Woche haben wir es nicht gemacht.
Dann haben wir es hiermit heute noch mal getan. Also probiert mal die neuen ASICs FF Speed Solution 3 aus. Sind bequem, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Man kann auch wirklich gut Tennis spielen. Ich habe es jetzt inzwischen mehr als eingespielt. Fühlen sich gut an, sind bequem. Man kann auch schnell mitlaufen, kriegt keine Blasen, auch für breite Füße geeignet. Das wollten wir euch noch mal gesagt haben. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Tennisproleten. Hallo Henrike.
Hallo Tobi.
Daniel ist unterwegs, deswegen sind wir diese Woche zu zweit und müssen gucken, ob wir das überhaupt zu zweit schaffen, so viel aufzuarbeiten, was da in Spaniens Hauptstadt geschehen ist. Wir nehmen auf am Samstag, das heißt vor den Finals der Damen am heutigen Samstag mit Iga Swiatek gegen Sabalenka. Genau, und dem grandiosen Finale der Herren, auf das wir auch gleich noch zu sprechen kommen müssen werden. Auf jeden Fall, Madrid lässt einiges zum Diskutieren zurück und bereit für uns, oder? Lass uns mit den Damen starten, Henrike. Was nimmst du mit aus jetzt gefühlt fast 2 Wochen? Naja, gut, das sind 1,5 Wochen Madrid.
Die Damen sind ein bisschen zu den Herren geworden. Also, was zu erwarten war. Also, ich finde, dass man das Finale Iga Swiatek gegen Aryna Sabalenka sehr gut so hätte tippen können.
Willst du damit sagen, dass
Und
es langweilig wird bei den Damen?
das nicht. Also, ich meine, Langeweile ist ja eine persönliche Sache, ne? Was dich interessiert, beschäftigt dich, was dich nicht interessiert. Findest du vielleicht schneller langweilig. Aber ich finde es so interessant, dass vielleicht auch irgendwie durch unser Tippspiel so ein bisschen hervorgerufen, die Damen doch deutlich vorhersehbarer geworden sind. Und das war schon sehr wirklich, also als wäre Madrid zwei unterschiedliche Turniere gewesen. Wir kommen da ja gleich drauf, aber bei den Damen hat irgendwie alles soweit funktioniert, wie es sollte oder wie es zu erwarten war, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Und bei den Herren war Chaos hoch 10. Ich finde die Beobachtung eigentlich nur interessant, dass es doch deutlich vorhersehbarer geworden ist, das Damentennis, dass sich da doch wirklich wieder so Spielerinnen durchsetzen. Und weil das ja auch oft so ein Kritikpunkt an den Damen war. Ja, die können ja nicht. Das ist ja auch immer so eine Sache, die auf das Mentale geschoben wurde. Dass Damen quasi zu schwach ja, mental nicht stark genug sind, um sich in schweren Situationen durchzusetzen. Und es fällt mir halt so auf, weil wenn man jetzt über Madrid nachdenkt, dann fallen mir so viele Themen auf der ATP-Seite ein und nicht unbedingt jetzt positiv. Und bei den Damen, ja, wir haben halt unser Tagesgeschäft erledigt.
Das
Ich weiß
stimmt.
nicht.
Na, wir haben schon auf eine gewisse Art und Weise ein Problem, auf das wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Und das Problem oder gleich mehrere Probleme manifestieren sich aktuell eher auf der Herrenseite als auf der Damenseite. Deswegen lass uns gerne noch einen Moment bei den Damen bleiben, denn ich finde, losgelöst von der Dauer dieses Turniers, was uns ja jetzt auch in Rom wieder begegnen wird und dem versetzten Beginn der Damen versus des Herrenfeldes, haben die Damen, genau wie du sagst, doch durch die Bank weg mit wie so häufig, fantastischem Tennis überzeugt. Wir haben, ob vorhersehbar oder nicht, die Besten der Besten im Halbfinale, Finale gesehen. Und trotzdem, bevor wir gleich noch auf ein, zwei einzelne Leistungen bei den Damen zu sprechen kommen, und trotzdem zieht es sich durch wie ein roter Faden. Es war mir beispielsweise diese Woche am Donnerstagabend unbegreiflich, wirklich unbegreiflich, wie bei einem wirklich tollen Match zwischen Rybakina und Sabalenka, insbesondere die unteren Reihen, ach, der also gut situierten Menschen, die wahrscheinlich noch nicht mal was dafür zahlen müssen, dass sie dorthin kommen, einfach unbesetzt waren in dieser, ich habe es im Tweet genannt, in dieser Art von Legebatterien. Ich finde das ja nicht besonders, fürs Auge nicht sonderlich schön, das Stadion. Aber es war einfach alles leer. Und man muss dazu noch sagen, es war die Night Session. Es war das zweite Spiel, aber das erste Spiel dauerte ja nicht lange. Ja, das zwischen Medvedev und Jiří Lečka musste nach einem Satz abgebrochen werden. Das heißt, wir reden hier von abends 9:30. Da hat jeder Spanier irgendwie sein Abendessen hinter sich und hat sich in der Loge den Wams vollgehauen. Und es war einfach wieder nur leer. Und das macht mich wirklich als Tennisbegeisterter nach wie vor ärgerlich, sowas zu sehen. Ich finde das, ja, jetzt kann man sagen, gut, du kannst ja niemanden zwingen, aber irgendwie ist es schon ein bisschen mangelnder Respekt vor wirklich grandiosen Leistungen. Und gerade dieses Match zwischen den beiden war ja auch fantastisch zu sehen, wie Rybakina, die ich von Mal zu Mal eigentlich mehr mag, also im Sinne von, ich schaue da wirklich gerne zu bei ihrem Spiel, am Anfang Sabalenka eigentlich sehr hart alt aussehen lassen und Sabalenka sehr fehlerbehaftet gespielt hat. Ihre ganze Power, ihre Stärke, ihre Vorhand kamen längst nicht so zur Geltung wie in den Spielen davor. Und am Ende dreht sie das Match und gewinnt es in einem dramatischen Dreisatz-Sieg. Also wirklich großes Damentennis.
Ich teile deine Meinung. Ich finde es auch nach wie vor schade, wie viele Leute sich einfach auch scheinbar gutes Tennis entgehen lassen. Manchmal denke ich auch aus Mangel an dem Willen, sich damit zu beschäftigen. Aber, und das habe ich jetzt nicht irgendwie statistisch parat oder so, aber mein Eindruck ist dass Madrid immer schon so ein bisschen, also das Turnier Madrid immer schon so ein bisschen nicht das beste Pflaster für die Damenseite war. Ja. Gefühlt, was natürlich auch so ein bisschen daran liegen kann, dass mit zum Beispiel Rafael Nadal natürlich über Jahre der Fokus auf einem spanischen Nationalhelden war. Aber generell ist auch mein Eindruck, gerade auch mit jetzt Feliciano López als Turnierdirektor, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus?
Nö, hau es einfach so raus. Die Damenseite.
Ich weiß nicht, weil ich mag diese Frauenfeindlichkeitskeule nicht so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Prioritäten doch sehr verschoben sind. Grundsätzlich. Und irgendwie jedes Jahr ist in Madrid irgendwas los, wo ich mir denke, als Kommunikationsfachfrau, das hätte man mit ein bisschen guter Kommunikation und einmal drüber nachdenken lösen können. Weil auch dieses Jahr wieder gab es dann so einige Dinge, wie zum Beispiel das, und auch hier, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich nehme die Person jetzt mal beim Wort, dass zum Beispiel die Damendoppel nicht auf der Anlage am Anfang trainieren konnten und scheinbar nicht, weil es an Platz oder Möglichkeiten mangelt. Und das sind halt so Dinge, wo ich mir denke, denkt doch mal drüber nach. Und das hat jetzt noch nicht mal was mit Damen zu tun. Also wäre das bei den Herren Doppel, finde ich das genauso respektlos. Es ist irgendwie, irgendwas ist immer bei diesem Turnier. Und da zählt halt auch die Teilnahme bei den Damen dazu. Ich finde es sehr schade, weil gerade inzwischen die Qualität bei den Damen, auch wenn man jetzt mal sagt, okay, ich mag aber dieses Physische lieber, ne, das schon sehr an die Herren rangerückt ist.
Auch wer physisch mag, der schaue sich alle Matches von Sabalenka an. Also.
Und Rybakina, gerade weil wir drüber gesprochen haben. Also dieses Match, da kriegst du schon, wenn du diese Art von Tennis magst und das so dein Selling Point ist, guck dir die Matches von denen an.
Ja,
du bist selten schlecht unterhalten.
Total. Und eine andere, die du hin und wieder, nicht dauerhaft, aber hin und wieder ganz gerne schaust, viele andere ja auch, hat in Madrid, soll ich jetzt sagen, ein bisschen positiver wieder von sich aufhorchen lassen. Sie ging durch eine Krise durch und Jabeur. Ne? Ich hatte sie neulich aus Versehen mal Oma Jabeur genannt. Dabei ist sie weder so alt, noch sind ihre Leistungen in der Richtung irgendwie zu verorten. Aber sie hat Fuß gefasst, oder?
Ja. Ich habe Ons Jabeur nicht unbedingt verfolgt, weil ich jetzt sage, die ist irgendwie meine Lieblingsspielerin oder so.
Nee, aber als mir fiel es nur gerade ein, als Gegenpart, sagen wir mal, zum Sabalenka-Style.
Ja,
deswegen, weißt du.
Ich weiß nicht, ich bin immer so jemand, wenn jemand so kämpft oder in so eine Krise gerät, dann tut mir das immer so innerlich so leid, weil ich das, glaube ich, gut nachvollziehen kann aufgrund meiner Lebensgeschichte. Und ich das immer so schade finde, wenn auf diese Person dann so viel Druck ausgeübt wird. Ne? Man ist dann doch schnell dabei, die abzuschreiben. Und mir geht es nicht darum, dass man nicht ehrlich einordnen kann, dass da was nicht funktioniert. Das sieht man ja. Sondern wie man damit umgeht. Und ich fand einfach das Matchup Jabeur gegen Ostapenko an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, das Interessanteste und habe es mir dann halt angeguckt und es hat Jabeur auch sehr überzeugend gewonnen. Gut, Ostapenko hatte auch wieder einen ihrer Tage, wo sie es dir leichter macht, gegen sie zu gewinnen, mit vielen Fehlern. Aber es ist jetzt nicht so, dass Jabeur sie nicht auch irgendwie dazu getrieben hätte. Und was ich in dem Moment aber am interessantesten fand, ist, inzwischen ist ja Fernando Verdasco Ons Jabeurs Trainer oder zumindest zeitweise Trainer. Ich weiß nicht, wie oft der mitfährt. Und ich fand die Dynamik zwischen den beiden so interessant. Man hat halt richtig gemerkt, dass er, glaube ich, so ein Ankerpunkt doch auch für sie ist, ihre Emotionen so ein bisschen zu regulieren. Also im richtigen Moment sich wieder eine positive Bestätigung zu holen. Und ich glaube einfach auch überhaupt auf dieses positive Gefühl zurückzukommen. Ja, wieder Hoffnung zu haben, ne? Oder weiterzukämpfen. Weil ich fand die Matches, wo es Jabeur so, wo sie auch so komisch verloren hat, also gegen Leute, gegen die sie eigentlich nicht verlieren sollte, da hat man irgendwann auch gemerkt, dass sie so emotional sehr unten war und sich da selber gar nicht so richtig rausholen konnte. Und ich fand die Dynamik total spannend, das zu beobachten. Vor allen Dingen, weil ich mich auch meine zu erinnern, dass Fernando Verdasco nicht immer die positivste Meinung von Damentennis hatte. Und da lasse ich mich gerne korrigieren, falls es falsch ist. Aber es hat mir gefallen. Also ich fand es einfach schön zu sehen. Es war einfach eine gute Mischung, eine gute Trainer-Spielerin-Beziehung.
Schön, das ist gut. Und auch wenn er noch nicht offiziell als ihr Trainer geführt wird auf der WTA-Seite, wobei die natürlich auch nicht immer glänzt mit akkuraten Informationen, muss man dazu sagen. So von den Kommentaren konnte man eben draus schließen, dass er also mehr ist als jetzt nur ein Hitting-Partner in Madrid. Und wir werden es verfolgen, wir werden sehen, ob er in Rom an ihrer Seite ist, in Paris, werden wir uns ganz genau anschauen. Mir ist noch, ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, aber mir ist noch eine aufgefallen, wo ich gedacht habe, die ist ja auch nicht, jetzt nicht wörtlich nehmen, vielleicht ne, ist ein blödes Wort, die ist ja auch nicht tot zu kriegen, ja, aber die Keys, die kommt echt immer wie Kai aus der Kiste. Irgendwie so von der Madison Keys irgendwie gefühlt hörst das ganze Jahr nichts und dann sind US Open und dann wunderst du dich immer, dass die, ach, hey, die ist immer noch Top 20 oder irgendwie sowas, was macht die eigentlich, ja? Und der, also die ist wirklich ein Phänomen als Spielerin. Gut, zwischendrin, ja, gibt es Verletzungspausen und, aber sie liefert kontinuierlich seit Jahren ab, ohne großes Aufsehen zu erregen und baut sich da eine ganz vernünftige Karriere. Der eine ganz, ganz große Titel fehlt ihr sicherlich. Sie hatte damals die Chance bei den US Open im Finale gegen Sloane Stephens. Genau. Aber das hat mich dann schon irgendwie wieder ja, ein bisschen belustigt irgendwie so, weil ich finde, das ist nun wirklich keine Person, die großartig in den Schlagzeilen steht, die auch auf Twitter oder Insta kaum beworben wird von einer WTA, in kaum irgendwelchen Ergebnis-Tweets auftaucht und plötzlich spielt die wieder ein ordentliches, grundsolides Turnier da.
Ja, das ist ein bisschen Kies Markenzeichen, ja. Ne? So dieses, das Jahr ist jetzt gesprenkelt mit so richtig guten Ergebnissen und dann auch viel Leerlauf dazwischen. Mhm. Madrid ist natürlich von der Höhenlage her für Kies nicht das schlechteste Turnier.
Passt für
weil
sie,
natürlich
oder?
Ihre Waffen, dieses wuchtige Spiel vom Belag und halt auch der Höhenlage unglaublich gut angenommen werden. Mhm. Ich glaube, das siehst du auch durchaus darin, wer jetzt auch im Finale steht. Ne? Also das gilt für die beiden ja auch, für Świątek und Sabalenka. Und insofern, das will ich überhaupt gar nicht sagen, als jetzt irgendwie, ja, da ist Kies ja quasi bevorteilt worden. Ja. Ne? Aber sie macht dann natürlich das Beste aus ihren Waffen mit den Gegebenheiten. Und das ist mir auch aufgefallen, das fand ich sehr interessant. Aber ich meine, wir hatten ja auch einige Retro-Dinger, ne? Eine Caroline Wozniacki gegen Sara Errani, glaube ich, Runde 1 oder so oder 2. Ja. Habe ich auch gedacht, so, okay, es ist irgendwie 10 Jahre vor 10 Jahren gefühlt. Ja, das stimmt. Also es ist einfach eine Feststellung. Ich glaube, mehr kann man da gar nicht zu sagen. Aber Kai aus der Kiste, Kies aus der Kiste, ist durchaus nicht falsch, ja.
Aber alt ist ein gutes Stichwort und deswegen vielleicht dann doch mal rüber zu den Männern der Schöpfung. Also man ist ja schon alt geworden während dem Turnier, vielleicht so als Bindeglied mal zwischendrin, zwischen Damen und Herren. Wir haben es ja schon 2-3 Mal angesprochen, aber das Turnier selber hat, und es wurde auch durchaus viel diskutiert, hat wieder bewiesen, dass das wohl noch nicht so der richtige Modus ist. Also jetzt kann man sagen, was meinst du damit? Indian Wells geht doch auch so lang, aber Madrid und auch Rom gehen jetzt so lang. Es soll die Zukunft der Masters-Turniere sein, dass sie so lange gehen. Mal abgesehen von der schieren Dauer so eines Turniers in Madrid ist dieser versetzte Start von Männern und Frauen doch irgendwie dann schon auch komisch. Dann gehst du in dieses erste Wochenende rein und hast das Gefühl, die Damen stehen schon kurz vorm Viertelfinale. Da wird bei den Herren gerade irgendwie zweite Runde gespielt, so ungefähr. Dann gibt es aber wiederum andere, die haben 2 Matches gespielt, das Turnier ist schon 8 Tage alt irgendwie und zwischendrin war ewig Pause. Also irgendwie, du kriegst es auch als Zuschauer und aus der Warte kommentieren wir in erster Reihe, du kriegst es zumindest mal bis zum Dienstag dann in der zweiten Woche nicht so richtig zu greifen, losgelöst von den einzelnen Matches. Und dann ist es auch fast schon wieder rum und wird dann sehr, sehr ruhig. Ja? Ich weiß nicht, wie dir es ging, aber ich bin da noch nicht so ganz, ganz fein mit.
Ich fand es auch sehr zerfasert, auch vom Eindruck her. Dann kam natürlich noch dazu, dass es einmal auch geregnet hat oder zweimal.
Ja.
Natürlich hat Madrid 3 Plätze mit Dach, was, glaube ich, die Katastrophe so ein bisschen abgedämpft hat. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass sich so manches Match ein bisschen verschoben hat. Ich finde, es ist halt viel Rumgefummel gerade, weil wir haben jetzt einmal dieses Ziehen auf die 2 Wochen. Mhm. Und dann kam ja jetzt noch dieses Doppelexperiment dazu.
Ah, genau. Frühstücken wir doch das erstmal ab, bevor wir zum Einzel kommen.
Und ich weiß nicht, ob an zwei Dingen und Tennis, die Tennisgemeinschaft ist ja tendenziell eher etwas täglich grüßt Murmeltier. Wir haben gerne die Dinge so, wie sie immer waren. Es ist auch eine Sache, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Muss man Dinge immer so tun, wie man sie immer macht? Aber ich weiß nicht, ob da nicht einfach zu viel Experiment auf einmal war.
Ja, also du hast vollkommen recht, wenn du sagst, es ist schon, man ist schon, mich eingeschlossen im Tennis gegenüber vielen sehr, sehr konservativ und sagen, der soll so sein, wie es immer war. Und da muss man auch aufpassen, muss auch sagen, nee, komm, was sind denn sinnvolle Neuerungen und Veränderungen, die wirklich dem Sport zu mehr Attraktivität verhelfen und sei es eben auch in der Organisation und der Strukturierung von Turnieren. Insofern lass uns mal kurz auf diese Doppelnummer eingehen. Wir hatten es hier besprochen in einer vorangegangenen Sendung. Madrid war ein Testballon der ATP, das Herrendoppel dahingehend attraktiver zu machen, dass sie von den 32 Paaren, die daran teilnehmen dürfen, dass sie sozusagen dieses Feld aufteilen. Die Hälfte darf rein, weil sie einfach gute Doppelspieler sind und sich qua ihrer Doppelweltranglistenposition qualifizieren. Und die anderen Plätze waren von vornherein erstmal reserviert sozusagen für Einzelspieler, die sich melden, die über ihr Einzelranking reinkommen können. Und die Idee war, damit dieses Doppelfeld attraktiver zu machen und das Ganze in der zweiten Woche zwischen Dienstag und Sonntag komprimiert zu veranstalten, in der Hoffnung, dass der ein oder andere Topspieler, der vielleicht schon zum Ende der ersten Woche ausgeschieden ist, dann im Doppel für Furore sorgt und die Zuschauer begeistert sind, weil sie endlich die Stars der Stars im Doppel sehen. Tja, das war die Idee. Ich würde sagen, weit gefehlt. Ich hatte mir den Spaß gemacht, mir den Draw dann mal anzuschauen. Und ja, da war der ein oder andere attraktive Einzelspielername dabei. Der höchstplatzierte meines Erachtens war der gute Daniel Medvedev. Aber das darf man nun auch nicht überbewerten, denn es gibt immer mal einen oder zwei, die sich da eintragen. Aber wenn ich mir das Starterfeld angucke, dann wird jetzt jemand kommen und sagen: Tobi, was regst du dich auf? Mit Sebastian Korda und Jordan Thompson stehen ja zwei Einzelspieler im Finale. Aber Henrike, reißt das jetzt raus? Ist es das, was Herrendoppel jetzt auf ein neues Level bringt, auch mit Blick auf die Viertel- und Halbfinals, die da stattgefunden haben?
Boah, wenn du Korda-Fan bist, vielleicht
Ja,
schon.
ja.
Ja, ich meine, ich habe mir das auch mal angeguckt, das Draw. Und ich sag mal, Top-Einzelteams, und das möchte ich jetzt gerne mal in Anführungsstrichen setzen. Also, ich sag mal, vom Nennwert war wirklich das Team Daniel Medvedev und Tommy Paul, glaube ich, das Höchste. Und die sind direkt in Runde 1 gegen Simone Bolelli und Vavasori rausgeflogen.
Zwei absolute Doppelspezialisten.
Zwei
Ja.
absolute Doppelspezialisten. Insofern kann man sich jetzt fragen, war es das wert? Was hatten wir dann noch?
So, und jetzt.
Karatsev, Zhang vielleicht, ja,
Ja, also das
Bublik.
ist noch, da rennen die Zuschauer wirklich die Bude ein,
Ja,
ne?
ich meine, Bublik, Schapowalow, das ist sicherlich vom Nennwert ganz nice.
Ja,
Aber
aber.
dann auch gegen Murray Venus ein Top-Doppel rausgekegelt, ne?
Und ist auf der anderen Seite jetzt, aber dafür hätte es diese revolutionäre neue Setzliste nicht
Nee,
gebraucht, denn
auch
ein Denis
nicht, ja.
Schapowalow, der war auch lange verletzt, hat schon
Ja.
immer oder fast immer im Doppel gemeldet.
Und
Häufig
Bublik
übrigens auch
auch.
mit Bublik auch, ja. Schapowalow auch häufiger mal mit Felix Auger-Aliassime. Aber das sind Spieler, die sowieso nicht immer, aber sehr, sehr häufig beides melden. Dafür hätte es jetzt nicht diese Revolution gebraucht. Und
Gerade
dann
bei den
hört es aber schon
Masters, ne?
auf.
Und ich meine, Dömynor Popyrin, das ist das nächste, das letzte vom Nennwert noch relativ hohe. Aber auch die haben gegen Glaspool Reuer verloren, auch ein Top-Doppel. Also wenn der Gedanke war, es jetzt aufzumischen, dann muss man überlegen, ob das Argument, ja, Jordan Thompson und Sebastian Korda sind jetzt ja Einzeldings im Finale, ob man das gelten lassen will. Aber da fehlen mir jetzt auch so ein bisschen die statistischen Daten. Ich meine, es ist das erste Mal, da müsste man mal gucken, zieht sich das durch, dass sich das lohnen würde. Aber Stand jetzt muss ich sagen, ist es wohl eher beim Versuch geblieben, dass das funktioniert.
Es fand übrigens auch sozial, medial nicht
Kaum
sonderlich
statt, ne?
viel
Ja.
drumherum statt. Ich hätte dann erwartet, dass da die ATP, keine Ahnung, ein Social Media Feuerwerk abbrennt. Und ich kann es immer nur wieder betonen, wenn, und das soll überhaupt nicht abgehoben, arrogant klingen, aber ich sage das mal so: Wenn wir es schon nicht mitkriegen, dann kriegt es der Rest auch nicht mit. So. Ich sage das
Ja.
deswegen, weil wir kriegen so einen Podcast jetzt seit 5 Jahren ja jede Woche auch nur deswegen irgendwie zustande und haben die Themen, weil wir die Tennisszene eben dann doch sehr, sehr ja, enthusiastisch und fast schon ja, nerdig verfolgen. Wie gesagt, das hat komplett gefehlt. Und da muss ich sagen, war es das oder ist es das dann wert, den Rest der Doppelspieler in ihren Entfaltungsmöglichkeiten dahingehend zu beschneiden, dass man sagt, pass mal auf, wir haben jetzt nur noch 16 Starterplätze für euch. Und mir fehlt auch die Ankündigung nach dem Motto, das haben wir jetzt getestet, findet das jetzt in Rom nochmal statt? Nee, ich meine nicht, das war ein einmaliger Test. Keine Ahnung, ich bin gespannt, was die Testergebnisse sagen werden.
Ja, und vielleicht kann ich das noch hinterher schieben. Was mir daran so wenig schmeckt an dieser ganzen Geschichte ist, natürlich ist Doppel nicht so beliebt wie Einzel. Und klar kann man dann argumentieren, naja, wir müssen ja irgendwie schaffen, da auch mehr, ne, warum sollen wir Doppelspieler bezahlen, wenn sie uns nichts einbringen, kann man ja hart sagen. Aber das kann man von zwei Wegen meiner Meinung nach angehen. Also entweder man macht das, was man jetzt versucht hat, zieht da halt Einzelspieler rein und hofft, dass die Aufmerksamkeit schaffen. Oder man setzt sich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, auf seine vier Buchstaben und überlegt, wie man Doppel attraktiver machen könnte. Ich meine, wenn man das natürlich immer auf die späten Außenplätze schiebt, wie soll das denn Interesse schaffen? Wie soll es denn Interesse schaffen, wenn man auch auf seinen Social-Media-Kanälen nicht mal anfängt, da irgendwie ein bisschen Interesse zu investieren? Also ich meine, jeder Mensch, der in Startups investiert, wird dir sagen, dass man am Anfang schon ein bisschen was reinwerfen muss, bis dann irgendwie Revenue rauskommt. Und man kann das am Ende machen, wie man möchte. Ne, das muss die ATP dann selber entscheiden. Und das ist angeblich ja auch eine Sache gewesen, die man mit den Spielern abgesprochen hat, also diesen Testlauf zu machen. Aber ich würde eher den Ansatz gehen, versucht doch das Doppel attraktiver zu machen von den Stories her. Denn das war ja der Hintergrund dafür, die Einzelspieler da reinzubringen. Man will, quote unquote, Geschichten schaffen. Ganz ernsthaft. Die Doppelwelt ist so interessant, wenn man wirklich Tennis mag als Sport, dann investiert da doch ein bisschen rein und lasst die Leute da auch eine Connection oder eine Verbindung aufbauen. Von mir aus macht bei Masters vier Plätze für früh gescheiterte Doppelpaarungen, Einzelspielerpaarungen frei. Aber 12? Also, ne, weißt du,
Ja,
das war irgendwie
ja.
so, dass ich gedacht habe, so promotet man Doppel nicht, sondern man versucht es irgendwie als Einzel, als verkapptes Einzel zu verkaufen.
Ja, also ich gebe dir dazu 100% recht aus Fansicht, aus sportbegeisterten Sicht. Und trotzdem, während ich dir zugehört habe, ist mir dann eben ein Argument dagegen eingefallen, was mir überhaupt nicht schmeckt, aber es ist meines Erachtens eben halt die Realität. Wir reden hier ja nicht von jetzt irgendeiner Aufführung in der Fußgängerzone von irgendeinem Kind, was einen Handstand zeigt oder sonst was, sondern wir reden vom Business, ja. Wir reden von Profisport, am Ende ja von Geschäft. Und gerade weil du das Wort investieren verwendet hast, Am Ende werden hier Produkte angeboten und die ATP, nehmen wir jetzt mal als Unternehmen, ja, überlegt sich sehr genau, worin sie investiert und wo sie den größten Payback bekommt und wo sie weniger rein investiert, weil vielleicht die Zielgruppe kleiner ist, weil die Nachfrage danach nicht so groß ist. Wenn du die wecken möchtest, dann müsstest du, wie du sagst, investieren. Aber was sind da die Erfolgsaussichten? Mein vergleich das mal, überleg dir die ATP, es ist so ein Supermarkt. Du bist jetzt die ATP und betreibst den Supermarkt und dann kannst du sagen, ey, das ist so toll, was es alles an, keine Ahnung, sag ich jetzt mal, an georgischen Weinen gibt. Ja? Es ist, ey, da musst du dich mal durchprobieren, das ist so klasse. Und in deinem Supermarkt nimmst du, machst du eine ganz tolle Ecke und investierst und machst tolles Licht und möchtest da die pure Vielfalt der georgischen Weine zelebrieren und deinen Kunden zeigen. Sorry, wenn die meisten aber halt einfach den französischen, italienischen oder deutschen haben wollen, und du gibst ihnen nicht das, sondern investierst dein Geld dahin in die georgische Ecke. Du kriegst es nicht zurück an der Kasse. Und das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber ich meine, dass man das von der Seite her vielleicht mal betrachten muss. Sagen muss, wenn der Markt dafür nicht da ist oder zumindest nicht so groß da ist, dass er entsprechende Investitionen rechtfertigt, dass er entsprechende Preisgelder rechtfertigt und. Dann ist das zwar traurig, aber spiegelt einfach nur die Gegebenheiten wider, die du im Profisport vorfindest. Wenn keine Nachfrage, dann schwierig zum Überleben, dann ist es nur so ein Anhängsel. Dann verkaufst du in deinem Supermarkt vielleicht 3 Flaschen georgischen Wein. Ich weiß übrigens gar nicht, ob es georgischen Wein gibt, keine Ahnung. Ja, im Regal unten mit und freust dich, dass dein Ding sich da auch noch einmal verkauft im Jahr. Aber das Gros des Umsatzes machst du eben mit den französisch, deutschen, italienischen, wie auch immer, Weinen.
Du, absolut. Also das ist ja das, was ich auch meinte vorhin. Man kann das absolut so machen. Und ich verstehe das auch, dass man diesen Weg geht. Was ich halt nur so schade finde, ist, dass dann immer so getan wird, als wolle man jetzt doppelinteressanter machen. Das ist halt das, was mir nicht so schmeckt. Dann stell dich doch bitte hin und sag, ganz ehrlich, Leute, Doppel verkauft halt nicht genug. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das so machen wollen. Aber tu nicht so, als wärst du jetzt hier so investiert in diesen Sport oder in diesen Teil des Sportes, ohne es wirklich zu sein, weißt du?
Oh, das machst du aber nicht. Das machst du nicht. Also ich bin da sozusagen, nehme jetzt die harte Position, dass das Großkapitalist dann sagt, nee, wieso soll ich das denn tun? Ich mache Marketing für das Doppel, was mich nichts kostet. Nämlich einfach zu sagen, hey, das ist ganz toll und wir haben da eine attraktive Idee, wir machen das so und so. Das hat die ATP, diese Art, das jetzt so zu machen, hat die ATP genau 0 Cent gekostet. Okay, vielleicht die 520 Euro für den Mini-Chopper, der die Social-Media-Posts dafür machen muss oder so. Ja. Aber das ist Marketing, was nichts kostet, was aber demzufolge nichts bringt, weil was nichts kostet, ist auch nichts wert. Ja,
meistens ja natürlich, ist es irgendwie so. Aber wieder der Punkt. Klar, du kannst das so machen und ich verstehe das auch, nur es postuliert einfach, dass die Leute dumm sind und nicht verstehen, was du da tust. Und das ist meiner Meinung nach, und da argumentiere ich jetzt aus einer kommunikativen Sicht, aus meiner beruflichen Sicht, und das ist eine Diskussion, die wir mit ganz vielen Leuten führen, in allen möglichen Bereichen. Das Wichtigste beim Kommunizieren ist ein Ehrlichkeit, ne, in den Aussagen, die du tätigst, aber vor allen Dingen auch immer anzuerkennen, dass dein Gegenüber nicht doof ist und meistens auch erkennt, was du da tust. Und da mag ich ein bisschen altmodisch sein, aber ich finde, es ist dann schon Basisrespekt vor den Spielern, den Doppeln und halt auch den Fans, dann wenigstens offen zu kommunizieren. Und nicht so zu tun, als hätte man da jetzt ein wirkliches Interesse an der Entwicklung des Sportes. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliches Signal, was da ankommt. Das mögen andere anders sehen. Aber ich frage mich halt immer, ist das wirklich der Königsweg, den man da geht?
Ja, und die ATP hat nicht damit gerechnet, dass die Tennisproleten zwar einen dummen Namen haben, aber gar nicht dumm sind und das natürlich brutal durchschauen. Was uns zum zweiten Aufreger der anderthalb Wochen von Madrid bringt. Entschuldigt, dass wir so wenig über das rein sportliche bei den Herren sprechen. Vielleicht können wir das kurz sagen. Also dafür kann Madrid nun nichts, dass da einer nach dem anderen irgendwie ein Bein rechts, ein Bein links verliert, so ungefähr, und aus dem Stadion raushumpelt. Das Herren-Draw ist so ziemlich in sich zusammengefallen. Es gibt ein paar, die am Ende übrig bleiben und gar nicht wissen, warum sie jetzt plötzlich da im Finale drin stehen. Wobei, vielleicht ganz kurz, man würde vielleicht dem guten Andrei Rublev, dem tut man damit Unrecht. Es sei ihm gegönnt, er hat ja wirklich eine schwere Phase hinter sich, dass er hier jetzt gute anderthalb Wochen gespielt hat und ja, mal wieder einen Erfolg feiern kann, oder?
Ja, den hätte ich jetzt nicht unbedingt. Also das Finale, Auger-Aliassime gegen Rublev, hätte ich jetzt nicht so getippt.
Hättest du nicht, oder?
Nee, Rublev vielleicht noch, aber Auger-Aliassime schon. Jetzt kann man natürlich fies sein und sagen, naja, Auger-Aliassime ist ja quasi ins Finale
Gestolpert.
retired worden, weil Sinner im Viertelfinale zurückgezogen hat und nimm's mir nicht übel, aber ich glaube, hätte er gegen Sinner gespielt, wäre tendenziell Endstation gewesen. Und Lehetschka im Halbfinale leider wegen einer Verletzung aufgeben musste. Was mir echt leid tat, weil Lehetschka hat verdammt gut gespielt.
Unglaublich,
Der
unglaublich.
überhaupt, ne? Also wenn der gut drauf, also wenn der fit ist, ich finde, Lehetschka ist halt so ein Typ, der spielt das, was sein muss, was man braucht gegen den
Schön.
jeweiligen Gegner, weißt du?
Ja.
Ich finde, der ist unglaublich trocken in seiner Herangehensweise. Du hast das auch gegen Nadal gesehen. Er hat ja Nadal geschlagen. Er hat halt einfach das gemacht, was er machen musste in dem Moment. Und ich finde, das fällt bei Lehetschka schon auf, dass er da sehr geschäftsmäßig rangeht.
Das ist sehr schön. Der Junge hat den Raphael geschlagen. Mensch.
Ja,
Ja.
verdammt,
Der hat
Frechheit.
den, das müssen wir beim nächsten Elternabend besprechen. Der Junge hat den
Das geht
Raphael
so nicht.
geschlagen. Das geht so nicht. Der Elternabend kommt übrigens gleich noch, aber da geht es um was anderes. Das geht so auch nicht, meinen einige. Also ganz kurz,
Ja.
ja, Lehetschka, wirklich so
Egal.
gesehen ein Highlight, ja, dann mit
Ja.
einem tragischen Ende erstmal.
Ja.
Auger-Aliassime stolpert aus Versehen ins Finale. Sorry
Du
for that,
stolperst über
aber
den Namen und
ja.
er stolpert ins
Und
Finale.
dem guten Andrei Rublev, so was dann am Ende gewinnt, sei es gegönnt, dass er da aus seinem Tief rauskommt. Viele haben oder einige haben ja gesagt, Mensch, seitdem er da diese Disqualifikation in Dubai erfahren hat, das scheint er nicht ganz überwunden zu haben. Wenn das denn dann der Auslöser war für diese Schwächephase jetzt in den letzten 2,5 Monaten, dann sei es ihm mehr als gegönnt, dass er hier jetzt einen Erfolg einfährt. Aber kommen wir nochmal zum Stichwort professionell oder nicht professionell. Also der Aufreger der Woche war dann doch tatsächlich, zumindest auf Social Media, dass der britische BBC-Journalist David Law, der unter anderem einer von dreien in dem auch fast wöchentlich erscheinenden BBC-Tennis-Podcast ist, dass der sich dazu hinreißen ließ, einen Tweet abzusetzen, nachdem Petro Kaschin nach seiner Niederlage gegen Rafa bei der Gratulation ihn gefragt hat, ob er denn ein T-Shirt von ihm haben könnte. Und Rafa, so gut erzogen und nett, wie dieser junge Mann ist, geht zu seiner Bank, holt sein Match-Worn-Shirt und gibt es ihm. Und David Law postete eben, sorry, Junge, so macht man das nicht oder das macht man nicht, das geht so nicht. Ne? Er hat natürlich nicht beachtet, dass Twitter und X das alles sehr, sehr verkürzt darstellt und hat seine Meinung darüber, dass das also unprofessionell ist, eben dann nicht so kundtun können, wie er es dann Mitte der Woche in dem Podcast nochmal dargestellt hat. Aber das Ding war draußen, die ganze Tenniswelt drehte verrückt. Einige sagten, ja, bin ich genau der Meinung, das ist unprofessionell, den Rafa nach seinem Shirt zu fragen und die gesamte Rafa-Fangemeinde, inklusive mir, ich aber nicht aus Fanbeweggründen, sind da komplett anderer Meinung. Um das einmal kurz vorweg einzuordnen, dann wäre ich auf deine Meinung gespannt, Henrike. Also, David Law ist der Meinung, Wenn der Pedro Cachin, also Rafael Nadal gewann im dritten Satz gegen ihn, den dritten hat er dann relativ klar dominiert, nachdem er im zweiten etwas strauchelte. Wenn der Pedro Cachin das direkt nach dem Matchball am Netz zu Rafa sagt, also nach dem Motto, ey, es war mir eine große Ehre, gegen dich spielen zu dürfen, kann ich dein Shirt haben, dann hat er sich das nicht da erst überlegt, sondern hatte das die ganze Zeit schon im Kopf. Und wenn man das die ganze Zeit schon im Kopf hat, dann ist das unprofessionell, weil dann kann man nicht das Letzte aus sich herausholen und den anderen drüben schlagen. Es hindert ihn, 100% seiner Leistung zu bringen. Wenn er das eine Dreiviertelstunde später in der Kabine gemacht hätte, er hätte gesagt, Mensch, Rafa, hast ein Shirt für mich, dann wäre das absolut in Ordnung. Aber so wäre es einfach unprofessionell und by the way, it's Tennis, das ist Tennis und es gehört auch nicht zum Tennis dazu. So die Meinung von David Law. Wie ist deine Meinung, Henrike?
Also ich glaube, ich roll das Ganze mal von hinten auf. Das Argument, it's Tennis und wir machen das nicht, zählt für mich nicht. Weil man muss ja nicht immer alles so machen, nur wie es traditionell gemacht wird. Und ganz ehrlich, wir sind ja nicht in den Kabinen drin. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht Spieler schon Trikots getauscht haben, von denen ich nichts weiß. Ich meine, in vielen Bereichen macht es wahrscheinlich keinen Sinn, dein T-Shirt zu tauschen, weil es ja nicht individualisiert ist. Mhm. Ne? Aber wenn du so ein Rafa oder Roger oder Djokovic-Shirt hast, dann weißt du, du hast ein wiedererkennbares Stück.
Ja.
Da ist Tennis sicherlich anders als jetzt, weiß ich nicht, Fußball oder so. Aber das Argument zu sagen, wir machen das so nicht und deswegen geht das nicht, es ist jetzt nicht Tradition, finde ich ehrlich gesagt lächerlich, weil keine Tradition war, als man damit angefangen hat, Tradition. Ne? Sondern irgendwer hat damit mal angefangen oder man hat sich mal entschieden, damit anzufangen und dann ist es zur Tradition geworden. Und
Nick Kyrgios übrigens sprang gleich rein und sagte, ey, was erzählst du denn für ein Mist? Nach jedem Fußballspiel, nach jedem Basketballspiel tauschen die Leute das Trikot.
Ja. Ja gut, da ist es eine Tradition, ne? Da könnte man jetzt natürlich auch für David Law argumentieren, aber wie gesagt, ich finde halt dieses ganze Argument, nur weil wir das bisher nie so gemacht haben, darf man das nicht halt Quatsch. Ne? Kann ja auch sein, dass sich das jetzt durchsetzt und irgendwann redet da niemand mehr drüber, dann gehört es halt auch zum Tennis dazu. Das finde ich halt das schwächste Argument.
Ja.
In meiner persönlichen Empfindung, überhaupt, dass dieses Thema sich so hochgedreht hat, im positiven wie im negativen Sinne. Also ich meine, das wurde ja auf den sozialen Medien auch von ATP und Co. ja so breit getreten, dass ich gedacht habe, Leute, man hat natürlich die Diskussion damit auch ein bisschen hervorgerufen, ne? Es hätte ja, auch gut, ein
dankbar
Tweet.
Für die.
Ja, natürlich. Das ist dankbar Traffic. Angenommen, klar. Aber man hätte ja auch im positiven Sinne einfach sagen können: Ach, das ist ja nett, ne, dass er das gemacht hat und gut ist. Aber egal, ich schweife ab.
Was meinst du zum Kommentar oder zur Einordnung, das ist nicht professionell? Nur als noch eine Randbemerkung, das ist nicht professionell. Dem stimmte übrigens auch der wirklich jahrzehntelang erfahrene deutsche Tennisjournalist, der Jörg Almaroth, der hier bei uns auch schon zweimal, glaube ich, zu Gast war im Podcast, der stimmte dem zu. Er sagte, das ist nicht professionell. Findest du?
Naja, jetzt ist ja die Frage, macht das Fragen nach einem Shirt am Netz versus eine halbe Stunde später in der Kabine einen Professionalitätsunterschied? Das ist ja schon mal das Erste, was man sich fragen muss. Ist der Zeitpunkt entscheidend für das Maß an Professionalität? Weil wenn ich das Argument von David Law nehme, was ich im Grundsatz verstehen kann, zu sagen, naja, wenn man gegen sein Idol spielt oder jemanden spielt, der ganz besonders ist, und Cachin wird sich, glaube ich, bewusst gewesen sein, dass das wahrscheinlich seine einzige Chance ist, jemals noch gegen Nadal zu spielen und dann auch noch auf Sand, dann kann man natürlich sagen, na ja, das könnte reinspielen, weil Tennis ist nun mal ein Kopfsport und du musst in ein Match schon reingehen mit dem Willen, es gewinnen zu wollen. Und sowas kann natürlich das runterdrücken. Aber wenn David Law sagt, ja, am Netz finde ich das nicht gut, aber eine halbe Stunde später wäre es egal gewesen, der Gedanke bleibt ja gleich.
Ja.
Ne?
Ja.
Also der Grundgedanke bleibt gleich. Das heißt, er unterminiert ja sein eigenes Argument so ein bisschen zu sagen, später wäre das okay gewesen. Also, weil entweder sagst du, du fragst einfach gar nicht danach, oder wenn du danach fragst, dann muss der Zeitpunkt egal sein, weil dann bleibt, wenn du sagst, der Gedanke ist halt das, was dich zurückhält, ist quasi das, was dann das Dumme daran ist, weil du dann nicht voll aufspielst.
In der letzten Konsequenz müsstest du...
Mit der letzten Konsequenz. Also insofern ist das schon... Ich finde, speist er sich da selber so ein bisschen in den Arsch, wenn ich das jetzt mal sagen darf.
Ja.
Und dann muss man sagen, ich kann nicht in Kashins Kopf gucken. Ich weiß nicht, wann er den Gedanken hatte, sich das T-Shirt zu holen. Und ich finde es schwierig zu postulieren, dass das einfach so ist. Ich meine, Kashin hat ein fantastisches Match gespielt. Ja, er hat in drei verloren, aber er hat jetzt nicht kriechenderweise verloren. Ich meine, er hat im zweiten Satz den Tiebreak gewonnen. Und auch davor hat er nicht komplett bescheuert und auch danach nicht komplett bescheuert gespielt. Also er hat schon alles versucht, um gegen Nadal zu gewinnen. Und es sind schon andere Leute gegen Nadal auf Sand gescheitert, auch als Nadal vielleicht nicht gut drauf war. Insofern kann ich jetzt zumindest aus dem Match heraus nicht behaupten, dass ich das Gefühl hatte, Kachin hat nicht alles versucht, was er konnte, um gegen Nadal zu gewinnen. Und da das ist halt auch etwas, was schwer festzustellen ist, weil die Mentalität oder dein mentaler Zustand, das ist ja keine Einbahnstraße, wo du sagen kannst, ach, ich mache jetzt alle Schalter hoch oder alle Schalter runter, sondern da spielt so viel zusammen. Ich meine, natürlich, guck dir mal das Struff-Alcaraz-Match an. Mhm. Struff hat so knapp im dritten Satz verloren. Das war wirklich am Ende Millimeter entscheidend. Und ich glaube, großen Teil hat gespielt, dass Alcaraz halt in Madrid die ganzen Leute hinter sich hatte und vielleicht sich so ein Müh mehr gepusht gefühlt hat, I don't know. Mhm. Aber mich dann hinterher hinzustellen und zu sagen, weiß ich nicht, hätte jetzt nach so einem Match Struff Alcaraz nach seinem Shirt gefragt, wer bin ich zu urteilen, nach so einem Match zu sagen, du hast nicht alles gegeben, was du an dem Tag, in dem Moment hattest.
Ja.
Ich weiß nicht, mir ist das zu, vielleicht bin ich da auch zu wissenschaftlich unterwegs, aber mir ist halt einfach diese Theoretisierung, dass da vielleicht der Gedanke war, oh Gott, da ist Nadal. Und ganz ernsthaft, mit oder ohne Shirt, der Gedanke war bestimmt da. Weil wenn du gegen dein Idol spielst, ob du jetzt gewinnst oder verlierst, dieser Gedanke ist ja dabei. Und ich finde, dass wir im Tennis manchmal zu viel auf die Emotionen schieben und sagen, es ist ja ganz einfach, du musst es nur an- oder ausschalten.
Mhm.
Und ich glaube, so funktionieren Emotionen und Mentalität aber nicht. Und schon mal gar nicht in etwas, was so von Details bestimmt ist wie Tennis als Sport. Oh, und jetzt halte ich den Schnauzer.
Nein, nee, also mir ging es auch nicht darum, dass du jetzt meiner Meinung bist und mir da recht gibst und sagst, es ist alles in Ordnung. Aber gerade was du zum Schluss gesagt hast, ist es ja auch so, ich sage mal so, ich gebe dir Brief und Siegel drauf, wenn es Rafa Nadal im dritten Satz nicht gelungen wäre, den Ball endlich mal wieder hinter die T-Linie zu spielen, na, dann hätte Pedro Kachin, Idol hin oder her, das Match gerne genommen und hätte es auch gewonnen. Ja, denn Nadal ist es im zweiten Satz, glaube ich, bei 95% seiner Returns und seiner Schläge nicht gelungen, dem Ball auch nur ein Müh von Länge zu geben. Und da hat er jedes Mal eins auf die Mütze bekommen. Und in der Pause hat er sich eines Besseren besonnen, hat das ein oder andere verändert und plötzlich kamen die Schläge wieder hinten vor die Grundlinie, auf jeden Fall mit einer gewissen Länge und das hat ihm geholfen, das Ding zu drehen. Aber umgekehrt kann man genauso gut auch sagen, Pedro Kachin, hätte er denn gewonnen, hätte Rafa wahrscheinlich trotzdem gefragt, ob er das Shirt bekommt. Und Rafa, weil er ein gut erzogener Mensch ist, ja, hätte ihm das Shirt auch gegeben. Also insofern, es hätte auch nichts geändert. Ja, ich finde, man kann beide Meinungen haben. Ich finde, man muss nur ein bisschen aufpassen und man darf sich dann auch nicht beschweren, wenn sowas natürlich viral geht und er hat mächtig dafür auf die Mütze bekommen, also der David Law, wie ich finde, auch zu Recht, weil das einfach so rauszuhauen, dafür ist es zu sensibel und dafür müsste er eigentlich auch wissen, wie Social Media funktioniert. Das wissen sie alle und um da den Deckel vielleicht jetzt dann auch drauf zu machen, und ihr wisst, wenn ihr uns hört, dass ich, also ich bin nun wirklich diehard Rafa-Fan, aber was ich wirklich nicht verstehen konnte, ist, dass die Mutua Madrid Open auf Social Media ihr Logo, was so ein Tennisball ist, normalerweise mit dem MM, Mutua Madrid Open, geändert haben und da Rafas Bullhead Stierkopf-Logo drin hatten. Das muss ich nun sagen, ich will nicht sagen anbiedernd, aber das ist wirklich, und auch als großer Rafa-Fan sage ich, das ist wirklich zu viel des Guten. Da halte ich es doch dann immer noch mit dem lieben Roger Federer, der immer gesagt hat, der Sport ist größer als der Spieler oder die Spielerin, als der einzelne Spieler. Und hier sage ich, das Turnier ist das Turnier. Punkt. Und ich mache nicht ein Logo eines einzelnen Spielers, der übrigens in einem sportlichen Wettbewerb gegen andere dort antritt, ja, auf meine Social Media Posts und auf mein, wie heißt das, Profilbild, genau. Das finde ich, das geht nicht. Das finde ich kommunikativ nicht professionell an der Stelle.
Das ist wirklich nicht professionell. Um vielleicht noch eine Sache einzuschieben zu dieser David Law T-Shirt-Geschichte, weil sie mir gerade einfällt. Ich finde es auch immer so interessant, dass wir im Tennis ja irgendwie Emotionen wollen und dann zeigt mal jemand Emotionen. Ja. Und wie ich finde, nachvollziehbare. Ich kann das total verstehen, dass man diese eine Chance, die man hat, nutzen will und dann passt es auch wieder nicht. Ja. So, und das waren meine letzten zwei Cent dazu. Und bei dem Logo-Ding, ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Und erst als du das aufgebracht hast, habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist das denn?
Das ist ein bisschen peinlich, gell?
Geht gar nicht. Also sorry, bei aller Liebe, ich kann das verstehen. Ich finde es auch völlig in Ordnung, dass sie nach dem Match da Rafa geehrt haben und alles total und ihn da irgendwie positiv nach Hause schicken wollten. Aber mit dem Logo, sorry. Ja. Das ist dann auch wieder respektlos gegenüber allen anderen, zu sagen, genau. Wir sind hier irgendwie. Ich hätte es weiß, er hätte Rafa das Turnier gewonnen, hätte ich es verstanden, dass man das halt einmal abends so als Spaß macht, wenn das Ding vorbei ist. Ja. Aber so jetzt im laufenden Geschäft vor allen Dingen, no way. Also ich meine, wenn die da, sollte Rublev gewinnen, dann können sie am Sonntag auch das Rublo-Logo reinknallen, weißt du?
Ja.
Was sich gar nicht so sehr von Rafa unterscheidet, also vielleicht fällt es auch niemandem auf.
Aber vielleicht haben die gewusst, dass wir heute drüber reden, deswegen, sie haben es jetzt wieder geändert. Ich schaue gerade nach hier auf Twitter, jetzt ist wieder das andere da im Moment oben angeheftet in ihrem Chatverlauf ist halt trotzdem immer, ist halt das Gracias Rafa. Okay, das ist alles, okay, kann man machen. Ja. Wir wussten, dass es so kommen wird, wenn Rafa dieses Jahr angekündigt hat, dass das sein letztes wird. Und danach sieht es ja dann aus, dass wir uns auf die eine oder andere Abschiedszeremonie werden einstellen müssen. Ich persönlich gucke da dann eher so ein bisschen weg, weil ich finde, ja, okay, wenn das Turnier von ihm Abschied nimmt, ja. Er selber, glaube ich, tut gut daran, im Moment da seine Emotionen zurückzuhalten und sich dann nicht einlullen zu lassen, denn er hat ja noch ein bisschen was vor. Wir schauen uns das jetzt an, ob er in Rom spielt, wenn ja, wie weit, wie sehr er die Kräfte schont, um dann in Paris anzutreten. Also es wartet eine ganze Menge an Tennis in den nächsten Wochen auf uns. Jetzt die nächste lange Session in Rom, die dann auch schon losgeht. Warum können wir dann nicht einfach lange Podcasts machen, wenn die lange Turniere machen?
Ja, gerade wir zwei, ne?
Ja.
Ohne Daniel als Kontrollorgan.
Ja, haben wir uns wieder verquatscht heute. Ich gucke gerade mal drauf, wir wollten über den Doppelbooster sprechen, das haben wir gemacht. Das Männerturnier fällt auseinander, haben wir gemacht. Die Damen, finde ich, haben wir hoffentlich gewürdigt. Das ja. Nadal-T-Shirt-Gate hätten wir auch thematisiert, wenn es ein Djokovic-T-Shirt-Gate gewesen wäre. Also wenn ihr Djokovic-Fan seid, nehmt es uns nicht übel. Das war halt nun mal der Gossip der Woche, über den wir gerne sprechen wollten. Ansonsten, Henrike, würde ich sagen, gucken wir mal jetzt, was die Finals bringen. Ob der Rublev dann das neue Konterfei der Mutua Madrid Open demnächst darstellt. Und dann sprechen wir uns nächste Woche, denke ich, wahrscheinlich wieder, oder?
Machen wir so.
Und ihr macht es bitte auch so. Vor allen Dingen, wenn ihr uns was zu sagen habt, ihr wisst, kontakt@tennisproleten.de als E-Mail oder eben auf den sozialen Medien überall unter Tennisproleten. Findet ihr uns dort, wenn ihr uns was zu sagen habt, uns loben, kritisieren wollt, gerne. Wir freuen uns wirklich, wirklich über jede Zuschrift. Also macht das bitte gerne. Es gibt uns manchmal auch eine ganz gute Orientierung, wo wir da gerade so stehen auf unserem professionellen Weg in die Entkapitalisierung der Podcast-Szene. Also schreibt uns das gerne. Und ansonsten wünschen wir euch ein sonniges Wochenende. Viel Spaß auf dem Tenniscourt beim Tennis zuschauen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.